Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, schön, dass ihr heute den Podcast hört. Ich bin Lorena, ich bin 18 Jahre alt und heute rede ich mit Jon über den Aufenthalt in der Psychiatrie oder wie ist es, in einer Psychiatrie zu leben, beziehungsweise aufgenommen zu sein eine Zeit lang. Ich rede ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen und wie ich mich gefühlt habe, was mir geholfen hat oder nicht. Und ja, Jon, worüber redest du?
Ja, hallo, ich bin der Jon, ich bin 48 Jahre, bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis, habe auch mehrere Jahre in verschiedenen Kinder- und Jugendpsychiatrien gearbeitet. Und worüber rede ich? Ja, ich möchte gerne eine kurze Einführung geben. Was ist eine Psychiatrie? Was gibt es für Stationen? Wie lang bleibt man eigentlich dort? Und dann mit dir drüber reden, wie das so für dich war. Und dann so meine Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, mit einfließen lassen. Genau, eine Psychiatrie ist ja grundsätzlich erstmal sowas wie ein Krankenhaus. Ja. Eigentlich, ne? So wenn man es genau nimmt, ist ein Krankenhaus. Und es sieht zum Glück nicht ganz so aus wie ein Krankenhaus, weil also es gibt zwar schon auch teilweise Betten, die man mal rumschieben kann, aber oft sind eigentlich in der Regel sind Betten, die so feststehen, oder?
Ja.
In den meisten Zimmern sind feste Betten und Schränke und so. Und ich glaube, in den Zimmern, die man so irgendwie Überwachungszimmer nennt, die sind, glaube ich, zum Schieben, ne?
Ja.
Ja, genau. Also das hat vielleicht dann noch den größten Krankenhaus-Move so. Aber eigentlich wird darauf Wert gelegt, dass diese Stationen, glaube ich, dass man sich, wenn es irgendwie geht, auch ein bisschen wohlfühlen kann.
Auf jeden Fall.
Schon, ne?
Also es ist nicht,
soll nicht ganz steril sein und so.
Nicht ganz so krankenhausig, vor allem die Kinder- und Jugendstationen. Mhm,
genau. Und dann gibt es eben verschiedene Stationen in so einer Psychiatrie. Und ich würde anfangen mit der Akutstation. In der Regel heißt die so. Da kommen Menschen hin, denen es also sehr schlecht geht und in der Regel die eben gefährdet sind, sich selbst was anzutun oder vielleicht auch anderen. Also die in einer richtigen Krise sind, die kommen in der Regel auf diese Akutstation und die ist in der Regel auch geschlossen. Also das bedeutet, sie ist abgeschlossen. Man kommt nicht einfach raus, wenn man will, ne?
Ja.
Die Fenster sind abgeschlossen.
Ja, die Fenster, also ja, ich meine, es ist auch unterschiedlich von Station zu Station, aber quasi die Fenster sind so, dass man nicht raus kann durch die Fenster oder die Türen, was aber auch nicht heißt, dass man den ganzen Aufenthalt nicht raus darf.
Ja, ja.
Es ist einfach nur geregelt, dass man das nicht ohne das Wissen von den Leuten da darf.
Ja, dann gibt es eben verschiedene Stationen, also zum Beispiel eine Kinderstation oder eine Jugendstation. Manchmal gibt es auch Stationen, die sind für bestimmte Krankheitsbilder, so wie ich das kenne. Und die sind aber schon mal, sage ich mal, noch mal freundlicher und offener, sodass man quasi eigentlich mehr oder weniger rein und rausgehen kann. Natürlich irgendwie immer in Absprache, aber da ist dann, sage ich mal, in dem Sinn nichts mehr abgeschlossen. Und dann gibt es noch zwei Dinge. Einmal die Ambulanz. Das bedeutet, wenn ich mich in der Klinik vorstelle, ich möchte vielleicht aufgenommen werden, dann gehe ich in die Ambulanz und stelle mich dort vor, mache da Erstgespräche. Und es gibt noch die Tagesklinik. Das ist, finde ich, eine ganz angenehme oder nette Station. Da schläft man nämlich zu Hause und geht quasi morgens dorthin, verbringt dort seinen Tag, so bis 15, 16 Uhr, macht dort Therapie und geht dann abends wieder heim. Also und das quasi diese verschiedenen Stationen, alle zusammen mit noch anderen Räumen, da werden wir bestimmt noch drüber reden. So sieht eigentlich eine Psychiatrie heute aus für Kinder und Jugendliche. Wie gerade schon gesagt, wann kommt man eigentlich in eine Psychiatrie oder wann sollte man sich da vorstellen oder wie ist das so? Im Grunde genommen würde ich sagen, dann, wenn es einem also richtig schlecht geht und wenn man also sowas wie eine Krise hat, starke Krise und die sich auch dadurch zeigt, dass man auf der einen Seite selbstgefährdend ist, also dass man sich was antut oder eben anderen was antut oder halt sehr schwer unter einer Erkrankung leidet, wie unter einer Depression oder unter Ängsten. da zwängen?
Also ich würde sagen, ja, also ich glaube, für eine Akutstation, für einen akutstationären Aufenthalt ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, Selbst- oder Fremdgefährdung. Ich meine, an sich gibt es verschiedene Gründe, warum, also beispielsweise wird man stationär aufgenommen, also schläft dann dort, wenn man zum Beispiel eine Medikamentenumstellung macht oder also bei den diagnosenspezifischen Stationen halt, wenn man an dieser Diagnose arbeiten will. Das heißt, es ist jetzt nicht immer ein Kriterium, besonders bei den offenen Stationen, dass es einem super, super schlecht geht oder dass man gerade in einer akuten Krise ist. Aber grundsätzlich halt, wenn man irgendwas hat, woran man dort arbeiten will. Und ich meine, für Therapie an sich, ambulante Therapie ist meistens ähnlich intensiv wie stationäre Therapie.
Das ist spannend, weil ich das eben nicht weiß. Das, also, so dein, das hast du so erlebt.
Also ich würde sagen, der große Unterschied für mich von einer Psychiatrie im Vergleich zu ambulanter Therapie ist halt, dass eine Psychiatrie einen komplett aus so seinem Umfeld nimmt. Also eine Tagesklinik jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, der Hintergrund ist, zumindest in den Fällen, wo jemand so wirklich gerade in einer Krisensituation ist, dass man ihn erstmal rausnimmt und erstmal abschirmt und man quasi Leute hat, die man die ganze Zeit ansprechen kann und dass erstmal dieser ganze Alltag und die Erwartungen und das alles wegfällt und man dann dort anfängt, das wieder aufzubauen. Also dann öfter nach Hause kann oder dass halt dann zum Beispiel die richtige Medikation gefunden wurde und dass das dann zu bewältigen erscheint.
Genau, ich finde, vielleicht müssen wir genau da nochmal differenzieren, also zwischen dieser Akutstation, wo man hinkommt, wenn man selbst- oder fremdgefährdend ist, weil man in der Krise ist und möglicherweise wird man da auch dann nach 2-3 Tagen auch wieder entlassen, wenn quasi jetzt zum Beispiel eine suizidale Krise wieder weg ist und man ist wieder, sag ich mal, jetzt absprachefähig oder man kann versprechen, dass man sich nichts antun wird, dann wird man auch wieder entlassen. Und diese anderen Stationen, da gebe ich dir komplett recht, da muss man nicht jetzt in der vollständigen, schlimmsten Krise sein, sondern wie auch immer die Person selbst, der Jugendliche, Eltern, TherapeutInnen haben beschlossen, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, an dem Problem zu arbeiten. Und dann gibt es vielleicht eine Station für, was weiß ich, Depression oder so. Und dann wird man da quasi aufgenommen und arbeitet dann dran.
Es basiert halt nur darauf, dass man zumindest ein bisschen Eigenmotivation hat.
Genau. Auch da gibt es nochmal diesen Unterschied. Also wenn ich würde sagen, es gibt viele Jugendliche, wenn die an Psychiatrie denken, dann kriegen sie irgendwie Gänsehaut und etwas Furcht. Und dann kommt sofort dieses Thema von, ich werde weggeschlossen.
Ja.
Und das vielleicht nochmal zu erklären, da geht es, also diesen Punkt gibt es, eben dann auf der Akutstation. Also wenn ich selbst- oder fremdgefährdend bin, dann kann ich auch gegen meinen Willen aufgenommen werden. Da gibt es Gesetze dafür, da gibt es zum Beispiel das PsychKG, also das psychisch Krankenhilfegesetz. Dann begutachtet mich eine Ärztin oder ein Arzt. Und wenn ich zum Beispiel Suizidgefahr habe oder wenn ich lebensbedrohlich gefährdet bin, weil ich nichts esse oder sowas, dann kann quasi die Ärztin, der Arzt mich einweisen. Und das geht dann aber immer mit dem richterlichen Beschluss, was also bedeutet, eine Richterin oder ein Richter wird einen Beschluss dann festlegen. Das geht auch quasi noch 24 Stunden später, nachdem man quasi aufgenommen ist. Genau, und das sind dann eben die Fälle, wo jemand überhaupt nicht rein will, aber Ärztin, Ärzte, Therapeutin das quasi so beurteilen, die Person ist gefährdet.
Das heißt aber, also zumindest bei mir weiß ich, dass das so war, dass ich teilweise Angst hatte, mich vorzustellen, weil so im Hinterkopf war es dieses, okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da und damit Probleme, dann muss ich ja da bleiben.
Ja.
Oder es wird, oder zumindest so ist es meine Erfahrung, es wird schon geguckt, ob es wirklich notwendig ist. Und an sich ist es nicht falsch, hinzugehen und ich sag mal, zu reden und zu fragen. Und es ist mir auch passiert, dass ich zum Beispiel hin bin und meinte, mir geht's gerade akut nicht gut. Und wir dann überlegt haben, was wir machen und ich nicht aufgenommen werden musste. Also das passiert auch öfter, dass jemand dann nicht aufgenommen
das
werden muss.
Ich auch, genau, von Patientinnen, die bei mir sagen, sie können mir nicht versprechen, sich was anzutun. Ich mit ihnen bespreche, willst du da nicht lieber mal in die Klinik? Und da hat es ja auch so diesen Faktor, dass die Person auch nicht mehr auf sich selbst aufpassen muss. So, es wird auf mich aufgepasst, also ist auch was Entlastendes. Ja, also bei einer Patientin weiß ich das noch so, die habe ich quasi auch mit ihrem Wunsch zweimal dahin geschickt und sie wurde zweimal dann nicht aufgenommen. Also das ist, ja, je nachdem, wie sie dann dort redet und je nachdem, wie dort die Ärzte das ein- oder beurteilen, kann es dann auch sein, dass man gar nicht aufgenommen wird.
Aber es ist, also ja, zumindest in meiner Erfahrung, auf jeden Fall nicht unnötig, dann hinzugehen, weil es wird trotzdem schon mit einem geredet und es wird trotzdem eingeschätzt, was man zum Beispiel, wann man unbedingt wiederkommen sollte und was man jetzt machen könnte, freiwillig, und wie man jetzt überbrücken könnte, bis man vielleicht einen Therapieplatz bekommt.
Also man kriegt schon so ein bisschen Struktur und Hilfe und so ein bisschen so eine Perspektive oder ein Plan, was einem schon auch stabilisieren kann ein bisschen.
Ja, also man kann ein bisschen dieses vage Gefühl von mir geht's gar nicht gut einordnen in das und das habe ich eigentlich, woran ich arbeiten muss, und da und dafür brauche ich eigentlich auch Hilfe.
Magst du erzählen, wie das bei dir war, als du, ich weiß nicht, wie du das beschlossen hast oder wie das passiert ist, dass du sagst, ich muss jetzt oder ich möchte in eine Klinik?
Also bei mir war tatsächlich mein erster Klinikaufenthalt war ein akutstationärer Aufenthalt, und das war auch, ja, schon, ich sag mal, gegen meinen Willen. Also meine Eltern haben mich hingefahren und meinten, die wollen nur reden. Wir wollen nur reden mit denen. Wir wollen nur mit den Ärzten reden. Und ich meine, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich eben gesagt habe. Aber es war auch tatsächlich so, dass wir lange nur geredet haben.
Seid ihr mit einem Termin in die Ambulanz?
Nein.
Also im Notfall quasi hingefahren.
Ja, wir mussten noch ein bisschen warten. Aber dann haben wir mit einer Ärztin geredet. Die hat es dann so eingeschätzt, dass ich aber aufgenommen werden muss. Und es war auch auf jeden Fall eine richtige Einschätzung. Also ich wollte nicht und ich wollte eigentlich nicht bleiben. Es war nicht mein Plan, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Plan. Und das war auch die richtige Einschätzung, dass ich da bleiben sollte. Bei mir war es so, dass mir quasi gesagt wurde, möchtest du freiwillig bleiben?
Ja.
Und mir wurde gesagt, wenn ich quasi sage nein, dann, weil ich akut eingefährdend bin, dann werde ich mit einem Richter sprechen müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann bleibe ich halt freiwillig. Und dann, ja, war ich da. Und ich weiß, dass ich hatte auch überhaupt keine Vorstellung von
Psychiatrie. Wie das da so aussieht, was da los ist.
Ja, gar nicht, gar nicht. Ich weiß, dass ich, also ich meine, natürlich war ich aufgeregt, weil ich da noch nie war. Aber ich war auch, also es hat sich auch schon gut angefühlt, dass auf einmal jemand zugehört hat.
Ja.
Ich meine, ich hatte davor ein paar Therapiestunden, aber nicht wirklich so viel. Und also es war so ein krasses Gefühl von, da ist jemand, der das kennt und der weiß, wie man damit umgeht.
Das ist so irgendwie der Person nicht fremd und ich bin irgendwie komisch oder so. Die kennen das, was ich hier schilder.
Ja, also das ist quasi
vertraut.
Ich meine, ich hätte auch teilweise über manche Sachen super gern mit meinen Eltern oder so geredet. Aber es war ein richtig krasser Moment von, ich kann über das alles reden, was mich belastet und über alles, was ich denke. Und keine Ahnung, wo, das hätte meine Eltern unfassbar belastet. Und es hätte die hätten geweint und könnten, wahrscheinlich nicht damit umgehen können. Und das konnte ich ja auch nicht.
Ja.
Und es war wirklich krass, dass da Leute waren, denen ich das sagen konnte. Und die haben mich unterstützt und darauf reagiert. Aber es hat die nicht komplett umgeworfen. Und die haben gesagt, ja, das ist das. Und das können wir machen. Das kann ich dir anbieten. Das kannst du machen. Und es war quasi, es war auch niemand, der mich dann angeguckt hat und gesagt hat, boah, also bist du verrückt oder was? Sondern es war ein, ja, das ist oft so.
Also du wirst ernst genommen und du erlebst, dass in deiner Instabilität jemand nebendran stabil bleibt.
Ja, ja.
Und wie war jetzt so war das abends, als ihr da angekommen seid?
Ja, das war, glaube ich, so, ich glaube so 2 Uhr oder so war es dann am Ende.
2 Uhr?
Ja.
Ah, richtig, in der Nacht, okay.
Ja, also ich glaube, wir sind irgendwie, ich weiß nicht, 18 Uhr losgefahren oder so. Dann um 22 Uhr war, glaube ich, das Gespräch.
Ja.
Und dann so um 1 oder so 2 war ich dann aufgenommen und war dann in meinem Zimmer.
Und warst du alleine oder war da jemand mit drin in deinem Zimmer?
Ich war alleine im Zimmer.
War das gut oder schlecht?
Das war zu Corona-Zeiten.
Ah, okay.
Das heißt, jeder, der neu aufgenommen wurde, musste einen Tag in Isolation sein.
Okay.
Und alle hatten auch Masken auf und so. Aber es war ganz komisch. Ich habe die erste Nacht nicht geschlafen.
Also du liegst da so in deinem Bett und dir geht viel durch den Kopf.
Ja, ja, also.
Die bieten ja dann oft, das nennt sich ja irgendwie Bedarfsmedikation an. Haben sie sowas dir angeboten oder wolltest du sowas? Oder?
Ich glaube, da erinnere ich mich nicht dran. Aber ich weiß, dass ich, ja, also ich bin gar nicht zur Ruhe gekommen, aber ich kann auch extrem schlecht damit umgehen, aus meinem ganzen Umfeld rausgenommen zu werden. Und ich meine, ich kannte da niemanden. Ich wusste nicht, Also ich kannte den Ort nicht und den Raum nicht. Und ich glaube, ich habe dann gelesen und gemalt. Und ich konnte mich nicht ausruhen. Dann, glaube ich, um so 10 Uhr morgens oder so bin ich dann eingeschlafen. Und dann
hat man dich aber da auch in Ruhe gelassen.
Ja, so bis, also ich meine, es ist immer laut, weil da Leute sind, natürlich. Mhm. Und dann werden irgendwelche Wegen rumgeschoben. Aber es wurde schon gesagt, die hat heute Nacht nicht geschlafen. Okay. Lass sie mal ein bisschen.
Das durftest du dann. Okay. Und dann hat man dir die Station gezeigt und dann hast du so peu à peu so die anderen kennengelernt.
Ja.
Und so.
Ja.
Mhm. Und wie bist du da so angekommen, so im Sinne von, wie wurde dir erklärt, was man da jetzt macht?
Ich war super schüchtern, aber also es waren alle am Anfang natürlich. Ja. Und ich weiß, dass ich mich dann auf jeden Fall irgendwann eingelebt habe, sag ich mal. Und natürlich ist es nicht das Liebste, wo ich gerade wäre, aber es wurde schon, würde ich sagen, viel gemacht, dass ich mich nicht komplett unwohl fühle. Ja, also man hat schon auch eine andere Art von Freundschaft dann zum Beispiel zu den Mitpatienten aufgebaut. Wir haben irgendwie was gemeinsam man hat schon versucht, sich aufzubauen.
Vielleicht möchte ich gerade nochmal die Struktur nochmal erklären.
Ja.
Also du ergänzt immer kräftig. Es gibt ja quasi so, ich weiß nicht, wie man die jetzt so alle richtig unterteilen will, aber es gibt ja die Ärztinnen und Ärzte, die die sind ja einerseits für die Psychotherapie zuständig und für die Medikation und die führen ja überwiegend Gespräche. Ne? Es gibt dann manchmal noch auch Psychologinnen und Psychologen oder auch die dann auch noch Psychotherapeutinnen sind.
Ja.
Meines Wissens, so wo ich so war, gar nicht so viele, sondern eigentlich überwiegend Ärztinnen und Ärzte.
Mhm.
Und dann gibt es ja dann noch sogenannte FachtherapeutInnen, also sowas wie Ergotherapeut, Musiktherapeut, Bewegungstherapeutin und sowas.
Ja.
Und dann gibt es ja diesen, ich nenne das Wort jetzt mal, das war zumindest früher so, Pflege- und Erziehungsdienst hieß das. Heißt das immer noch
so? Ja, heißt
das. Okay. Also dann gibt es diesen Pflege- und Erziehungsdienst und das waren eigentlich überwiegend Pflegekräfte, die sich vielleicht hoffentlich irgendwie noch ein bisschen fortgebildet haben in dem Bereich oder so. Und da sind immer nach Schichtsystem verschiedene auf Stationen, ne?
Ja.
Und man hat also quasi mit diesen unterschiedlichen Personen eigentlich immer zu tun, ne?
Ja,
hat man. Also je nachdem, wer jetzt gerade auf Station ist von diesem Pflege- und Erziehungsdienst,
mit
denen hat man vielleicht sogar am meisten zu tun, oder? Also die sind so immer um einen so rum.
Ja.
Und dann sieht man hin und wieder mal so die Ärztin, den Arzt, weil er sie einen abholt zur Therapie oder weil sie oder er über die Station flitzt. Und dann wird man manchmal so, dann hat man Termine irgendwie, ne? Zur Ergo oder zu Physio.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und dann sieht man die mal so, ne?
Ja, es ist, also ich meine, es ist auch unterschiedlich von der Akutstation zu anderen Stationen, offenen Stationen, aber alle haben gemeinsam zum Beispiel, dass es so Morgenaktivierung gibt zum Beispiel, dass man morgens spazieren geht oder ein bisschen Ball spielt oder so.
Ja.
Und das, also zumindest auf der Akutstation wurde dann, also es wird teilweise auch geschaut, was man selbst gerade kann oder auf Bedürfnis, also zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ich mache Ergo richtig gerne und das gibt mir, also Ergo ist so ja im künstlerischen Bereich Ergotherapie, zumindest jetzt in der KJP und zum Beispiel da fühle ich mich richtig gut, das hilft mir richtig, mich zu regulieren. Dann, also man hat so seine Termine, man hat Arztgespräche, die kann man auch einfordern, das, also man kann danach fragen, das ist halt nicht immer sofort, wenn es Notfälle gibt, aber man kann mit den Ärzten reden, man hat auch Bezugsbetreuer von diesem Pflege- und Erziehungsdienst, hat man irgendwie zum Beispiel 2 Bezugspersonen. Man hat auf jeden Fall dann auch Gespräche mit denen und es sind so generell die Leute, an die man sich dann wenden kann. Ergotherapeuten und Physiotherapeuten, also so Bewegungstherapie und die Leute von Pflege- und Erziehungsdienst, aber auch so die Psychologen, die gibt es jetzt also auf der Akutstation zum Beispiel nicht. Die reden dann alle miteinander und besprechen dann auch zum Beispiel, was wo schwerfällt oder zum Beispiel, wenn man also in der KJP, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn man noch in die Schule geht, dann geht man auch da in die Schule. Und dann auch die Leute von der Schule, die reden dann und dann setzen die sich alle zusammen und besprechen quasi, was einem gut tut, wo man noch Probleme hat oder wie man quasi den besten weiteren Behandlungsplan macht für die Person. Und das wird dann auch mit einem besprochen.
Genau, da kommt wieder dieser Krankenhaus-Vibe.
Ja.
Dann kommt die Visite, ne?
Visite, ja.
Genau, also bei diesen Runden habe ich ja auch dabei gesehen. gesessen. Und je nachdem, wer da so mit dabei war, waren die unheimlich toll, weil ich fand das sehr spannend, dass dann eben aus ganz verschiedenen Perspektiven schaut man sich dann den jungen Mensch an und schaut, was ihn gerade belastet und wo er Schwierigkeiten hat, was ihm hilft. Und jede und jeder bringt seine Perspektive ein. Und das war dann teilweise unheimlich fruchtbar, was da entstanden ist.
Ist teilweise erstmal ein komisches Gefühl, weil, ich meine, es kommt auch drauf an, von Visite zu Visite ist es unterschiedlich, aber manchmal sitzen dann auch ein paar Leute dabei, die man überhaupt nicht kennt. Man weiß nicht, wer die eigentlich sind und die sitzen dann dabei und dann wird halt über einen geredet.
Also das waren dann irgendwelche TherapeutInnen oder ForscherInnen?
Irgendwie oder Praktikanten oder keine Ahnung. Aber man kann, also man hat schon die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass die gerade dabei sind. Und das ist natürlich auch von dem jeweiligen Arzt abhängig, von dem Oberarzt. Aber ich habe die Visite schon so erlebt, dass einem schon zugehört wird. Und die, ja, ich sag mal, die Ärzte fassen dann zusammen, was so besprochen wurde und was.
Gibt so einen Plan dann?
Ja, also
oder?
Quasi, was, so hingeht, was noch ein bisschen schwerfällt und was die jetzt weiter vorschlagen würden zur Verbesserung quasi. Und es wird aber auch halt nach deiner Meinung gefragt und wie du das überhaupt siehst oder wenn natürlich irgendjemand erzählt hat, keine Ahnung, die macht im Sport nie mit, dann kann ich natürlich auch noch sagen, keine Ahnung, nee, ich hab mir mein Bein verknackst. Ja, so, und dass das dann geklärt ist. Und das ist, finde ich, also das ist auch jede Woche die Visite und das ist unfassbar wichtig, dass man seine Sicht auf die Dinge sagen kann, dass man sagen kann, also dass man seine Bedürfnisse äußern kann. Und da wird dann auch zum Beispiel besprochen, wie lange bleibt man noch und was macht man danach.
Und das, was du jetzt auch so gesagt hast, bestimmt auch mit, ich würde mir jetzt irgendwie wünschen, vielleicht Ergo mal alleine zu haben.
Ja,
oder
ja,
so,
auf jeden Fall. Dann, oder zum Beispiel, deshalb fällt mir das Abendessen mit ganz vielen Leuten oft schwer. Und dann reagieren die Ärzte zum Beispiel, oh, das wussten wir halt überhaupt nicht. Und wir haben uns gefragt, was eigentlich das Problem ist. Also danke, dass du uns jetzt das gesagt hast. Und ich meine, natürlich kann nicht auf jedes Bedürfnis ganz genau eingegangen werden. Und natürlich, wenn man zum Beispiel noch super gefährdet ist und dann sagt, ich möchte jetzt gehen, dann funktioniert das nicht. Aber ich glaube schon, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass einem schon zugehört wird. Natürlich ist halt auch die Sache, dass wenn dann da, keine Ahnung, 15 Leute auf Station sind, dass nicht jeder unfassbar viel Zeit hat. Das heißt, manchmal ist halt fest 5 Minuten oder so oder 10 Minuten. Es ist auch oft das Gefühl von, okay, ich hatte jetzt irgendwie zu wenig Zeit, mich zu erklären. Aber ich habe auch oft mich zum Beispiel dann mit dem Pflege- und Erziehungsdienst darauf vorbereitet und dann aufgeschrieben, was ich eigentlich,
was mir am wichtigsten ist zu sagen.
Irgendwie so.
Ich glaube, da gibt es wirklich auch Unterschiede. Also einmal, weiß ich nicht, Jahreszeiten oder was auch immer. Also ich weiß das auch noch, es war teilweise wahnsinnig voll, mal über Wochen und Monate und dann teilweise auch mal leerer. Und in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, da hatte ich so das Gefühl, wir haben unheimlich viel Zeit und es ist, also die Kinder oder Jugendlichen haben Zeit zu reden. Wir haben unheimlich viel Therapie angeboten gehabt. Also Einzeltherapie 2-3 Mal die Woche und Gruppentherapie und dann eben noch die ganzen anderen, worüber wir gerade gesprochen hatten. Also das gibt es auch. Es gibt auch Kliniken, wo man schon das Gefühl hat, hups, da ist ganz viel Zeit da.
Ja, es gibt auch Kliniken, wo man schon das Gefühl hat, man wird gerade irgendwie, also es wird nicht so auf mich eingegangen, wie ich das eigentlich gerade bräuchte. Das Problem ist, dass das nicht immer an den Leitungen der Klinik oder an den Ärzten oder überhaupt an irgendjemandem von den Leuten, die gerade da sind, liegt, weil es einfach zum Beispiel teilweise viel zu wenige Akutstationen für Kinder und Jugendliche in ihrem Bereich gibt. Und wenn dann alle gerade akut gefährdeten Kinder und Jugendlichen auf diese Station kommen und es nicht genug Leute gibt, die sich da gerade drum kümmern können, dann wird es halt stressig und dann kann nicht jedem genug zugehört werden.
Das ist ein strukturelles Problem.
Und es ist auch oft, dass halt die Leute, die da arbeiten, teilweise komplett überarbeitet sind und super gestresst.
Genau, wenn es Phasen gibt, wo irgendwie auf dieser Station keine Entspannung reinkommt, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Das vielleicht auch als Hintergrund, es gibt in Deutschland, sind die Städte und die Landkreise so eingeteilt, dass es also in Sektoren eingeteilt und jeder Sektor hat quasi eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, die dann aufnehmen muss. Und dann gibt es sowas, dass man zum Beispiel sehr nah an einer Klinik wohnt, aber kurz vor der Straße, wo man lebt, endet dieser Sektor. Und dann muss man quasi weiß ich, eine Dreiviertelstunde fahren bis zu der Klinik, die aufnehmen muss. Also sowas gibt's manchmal, aber es ist eben so, dass also jeder Jugendliche quasi, also in der Regel kümmern wir uns ja nicht drum, welche Klinik müsste mich denn aufnehmen, aber das ist quasi geregelt, dass wenn ich in der Krise bin, bin suizidal, bin selbst- oder fremdgefährdend, muss eine Klinik mich aufnehmen.
Ja. Ja. Und das ist, also ich weiß, das ist oft ein Gefühl von, okay, ich habe jetzt gar keine Entscheidung darüber, vor allem, wo ich hingehe. Und vor allem ist es ja ein super, also wenn da jemand sitzt und es geht um meine Psyche, dann muss ich der Person ja auch echt viel anvertrauen. Mhm. Und dann ist dieses Thema, was, also zum Beispiel, wenn jetzt entschieden wird, wie lange muss ich bleiben oder was darf ich jetzt in meinem Alltag machen, was für Freiheiten habe ich hier gerade jetzt diese Woche zum Beispiel, dann geht es einem richtig nah, natürlich.
Ja.
Und es ist ganz seltsam, wenn man zum Beispiel auf einmal so viel Preis gibt, worüber man vorher nicht gesprochen hat und dann es jemanden gibt, der damit seine Entscheidung trifft und teilweise auch seine Entscheidung über einen trifft. Und ich verstehe definitiv, dass man dann zum Beispiel super wütend ist oder dass man zum Beispiel voll das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Freiheiten mehr und es wird während, also es wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Das Gefühl hatte ich richtig oft und ich bin mir sicher, es gab auch Entscheidungen, wo zum Beispiel jetzt die Sicht von Arzt XY nicht komplett richtig war und vielleicht hätte mehr auf mich eingegangen werden können. Und es gab viele Sachen, die ich unfair fand.
Wenn ich da einhaken darf, wollen wir da vielleicht nochmal genauer hingucken, weil also wenn ich mit jungen Menschen über Klinik spreche, ist das glaube ich so ein, also neben dem, dass sie keine Idee haben, wie es da ist und das macht Angst, gibt es aber einen Komplex, der glaube ich ganz groß Sorge bereitet und das ist dieser Komplex mit dieser, es wird über mich bestimmt, es gibt Regeln, es gibt irgendwie eine Struktur, klingt ja noch gut, aber also es gibt Regeln, in die ich mich einfügen muss, die überhaupt nicht meine sind. Es wird von mir irgendwas gefordert, was ich nicht will und so weiter. Also dieser ganze Komplex macht ja wahnsinnig Angst, so im Sinne von wie so Gefängnis, ja? Also so, ich gebe meine Rechte ab.
Auf jeden Fall.
Wie würdest du das denn so, also ich kann da aus therapeutischer Sicht natürlich was zu sagen, dass das irgendwie gewisse Regeln und Struktur auch, also ich meine, Regeln brauchen wir für eine Gemeinschaft, dass sie funktioniert und da sind ja vielleicht 15 junge Menschen und es gibt genügend Erkrankungen, wo wir Struktur brauchen und so weiter, aber wie war das für dich erstmal, das so zu erleben?
Ich war wütend und ich mag das Gefühl, dass jemand über mich entscheidet, gar nicht, aber gleichzeitig war ich mir auch schon vollkommen bewusst, dass ich nicht in der Lage war, gerade über mich zu entscheiden und dass ich Entscheidungen getroffen hätte, die ich später super bereut hätte. Ich denke, es ist ein super schmaler Grat zwischen, dass man den Menschen natürlich, wenn es wieder geht, wenn ich wieder dazu in der Lage bin, dass ich dann diese Freiheiten auch zurückbekomme.
Ja,
und zwar relativ bald, weil wenn ich will, dass ich gute Entscheidungen treffe und also wenn ich in der Lage bin, für mich zu entscheiden und das dann nicht darf, dann ist es natürlich super, okay, mir wird meine ganze Freiheit entzogen und das ist super schlecht. Aber ich weiß auch, dass ich am Anfang, wo ich halt wirklich den Schutz auch gebraucht habe, dass es mich auch sehr beruhigt hat, dass ich teilweise Sachen, die mir geschadet hätten, die ich sonst getan hätte, dass das gar nicht geht, weil jemand aufpasst und weil ich das ja nicht darf.
Sowas höre ich dann oft, ne? Also dass das auch gut tut, dass eben Entscheidungen irgendwie mir auch abgenommen werden.
Ja, also ich meine, die meisten
gerade
Leute
am Anfang,
kommen ja dahin in einem Zustand, wo sie nicht in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und dabei auf sich aufzupassen.
Ja.
Und wenn ich weiß, zu Hause, ich hätte es nicht geschafft, genug zu essen, für was ich brauche. Ich hätte es nicht geschafft, mich sicher zu halten oder überhaupt aus dem Bett aufzustehen oder so. Ja. Und ich dann irgendwo hinkomme, wo gesagt wird, so, komm, jetzt gibt's Essen. Hier, das isst du jetzt. Ja. Das ist das, was auf dem Teller ist. Das isst du jetzt in dieser halben Stunde oder so. Das machst du halt. Und wenn nicht, dann irgendwie sehen wir das halt auch. Und dann, wenn du das gar nicht machst, zum Beispiel, passiert halt auch irgendwas. Und es ist natürlich, sind es Regeln. Und wenn man dann wieder für sich entscheiden könnte, findet man das alles schrecklich. Aber zu einem Zeitpunkt, wo ich diese ganze Struktur überhaupt nicht die Fähigkeit hatte, mir die selbst zu geben, hat es wirklich geholfen.
Das finde ich auch bei, ich denke das war an den einen oder anderen depressiven Jugendlichen, so ganz schlimm depressiv, der dann jetzt nur als Beispiel entweder gar nicht mehr zum Bett kommt oder er dann halt versucht, seine Gedanken irgendwie zu bändigen, dadurch, dass er was spielt oder also nur im Internet umherdüst und die Nacht zum Tag macht und so. Und die haben ja dann doch, die haben natürlich so eine Abwehr dagegen. Und Aber nachher im Erleben konnten sie schon sagen, hey, das hat total geholfen, dieses, ich kam wieder in den guten Rhythmus. Ja. Ich muss an einen Jugendlichen denken, der einfach hat kaum gegessen, weil er einfach, ich kann es nicht sagen, warum nicht, weil er auch unheimlich allein war. Der hat dann einfach wieder Freude am Essen gefunden, an dieser Regelmäßigkeit und auch ja. Geschmack wieder gefunden daran und hat sich darüber gefreut, dass es Angebote gibt wie Sport und Kunst und so. Und allein diese Struktur hat ihm unheimlich geholfen, auch aus diesem Depressiven rauszukommen. Und wie du auch sagtest, gerade weil die meisten, die dorthin kommen, sind natürlich in einem völligen, in einer Verwirrung, in einem Chaos quasi. Chaos im Gehirn und Chaos im Herz, ne? Und, ja. Und da gibt dann diese Regeln und die Struktur vielleicht wieder eine Richtung vor.
Und ja. Passend dazu, auf zum Beispiel offenen Stationen, ja. Gibt es dann auch weniger Regeln, beziehungsweise es gibt Stationen, da kann man zum Beispiel die ganze Zeit eigentlich, man kann eigentlich raus, es ist halt auf Vertrauensbasis, weil ja. Man ja Hilfe möchte und Therapie möchte, dass man halt zum Beispiel dann Bescheid sagt und sich einträgt und dass man sich halt daran hält.
Aber vermutlich sind es ja Prozesse, die man lernt, ne?
Ja, klar. Also das so geht nicht auf
so,
einmal.
Genau, dass man so reinwächst in ja. Diese Fähigkeit, sich zu strukturieren und zu ja. Sagen, jetzt trage ich mich ein und dafür ja. Übernehme ich Verantwortung und so.
Und das ist auch, also zum Beispiel auch, wenn man bei der Akutstation anfängt bei, ich darf gar nicht raus, wird schon versucht, das immer weiter aufzubauen. Und wenn Leute eben mit diesen Freiheiten umgehen können und dann dazu in der Lage sind und das für sich nutzen können, dann werden einem auch mehr gegeben. Mhm. Und ja, ich würde sagen, ich habe mich auch über einige Regeln gestritten. Aber ich würde trotzdem sagen, dass keine Regel mit der Intention ist, einem zu schaden. Sondern ja. Also es soll auf jeden Fall eigentlich alles helfen. Und das trifft ja. Natürlich nicht auf jeden Einzelfall zu. Klar. Und ich finde das auch unfassbar anstrengend, dass ich dann nicht, keine Ahnung, mein Handy in meinem Bett liegen ja. Kann. Weil das hat mir jetzt auch nicht unbedingt geschadet, sondern dann habe ich halt was geschaut vorm Einschlafen. Und das ist auch blöd, aber ich sag mal, die Idee von zum Beispiel jetzt einer Akutstation, von einer geschützten Station, abgeschlossenen ja. Station, ist ja auch nicht, dass man da wohnt.
Genau.
Sondern der Aufenthalt sollte so kurz wie möglich sein, wie zum Beispiel auch der Aufenthalt auf einer Intensivstation. Ja. Da will man ja nicht länger sein, ja. Als man muss. Und ja. Dafür ist es ja, ja auch gar nicht
schönes
da.
Bild. Genau.
Und dann zum Beispiel offene Stationen haben eine feste Dauer eigentlich, die vorgesehen ist. Die natürlich, also kann ja verlängert oder verkürzt werden, je nach Bedarf. Aber ich sag mal, ist es schon relativ, wird klar gemacht, du wohnst nicht hier. Und ja. Das heißt, ja. Auf der einen Seite, du kannst nicht für immer bleiben, aber das heißt auch, du musst nicht für immer bleiben.
Ja.
Und das Ziel ist eigentlich immer, du kommst wieder in deinen Alltag zurück. Oder wenn zum Beispiel das Umfeld zu Hause überhaupt nicht geht, dann wir finden ein Umfeld für dich. Oder was zum Beispiel bei einer Klinik halt auch gut ist, die haben halt Verbindungen zum Jugendamt, zu ja. Sozialdiensten. Und
genau, es gibt ja in der Klinik, das habe ich auch mal eine Weile gemacht, den Sozialdienst. Also dass man, ich hatte dann ein, zwei Stationen und habe mich da um die Jugendlichen gekümmert in Bezug auf, wenn die zu Hause bleiben und wenn nicht, was gibt es Angemessenes oder Gutes für die? Gibt es Wohngruppen, ja. Heime oder auch mit den Schulen Kontakt aufgenommen?
Ja.
Das ist, finde ich, auch noch was sehr Gutes, dass ja, wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch eine Schule dort.
Ja. Ja.
Und die Lehrerinnen und Lehrer, die meisten, die ich da erlebt habe, waren das tolle Menschen.
Wirklich, ja.
Und die auch oft ja dann auch den Kontakt wieder in deine normale, wie soll ich sie nennen,
Stammschule
ja. Oder so halten und ja auch gucken, was wäre denn jetzt der Stoff, den du machen musst und so. Und ich finde, diese ganze Kombi mit diesen verschiedenen Therapien und diesen verschiedenen Möglichkeiten, auch sich kennenzulernen über Bewegung, Musik und Kunst, Gruppentherapie und Schule, trägt schon dazu bei, dass man wirklich so ein Paket hat,
ja.
Was einem, wenn es gut läuft, auch gut tun kann. Ne?
Ja, und es sind halt vor allem Sachen, die, wenn es einem sowieso schon schlecht geht, um die man sich gar nicht auf einmal kümmern kann und
ja,
auch gar nicht so schnell.
Ja, ja.
Also wenn ich dann einen Jugendamttermin ausmachen muss ja. Und dann Wohngruppen suchen muss oder keine Ahnung, und mir dann noch irgendwie einen Praktikumsplatz suchen muss oder so, natürlich kriege ich das dann nicht hin, wenn ich dazu noch eine Erkrankung habe.
Genau.
Und das wird halt einfach übernommen.
Ja.
Und das ist, finde ich, extrem hilfreich. Also es hat mir auch sehr geholfen.
Ja. Wie war das denn für dich? Jetzt haben wir so gesprochen, du bist auf Station, bist da jetzt angekommen. Du hast jetzt auch so, finde ich, ganz eindrücklich erzählt, was du gut fandst, was aber auch blöd war. Dann kommt irgendwie so der Moment, dass du irgendwie das Gefühl hast, so, es geht langsam wieder nach Hause oder oder ich will nach Hause und die wollen noch nicht? Oder wie war das? Wie war so dieser Moment oder so?
Also ich meine, ich hatte verschiedene Aufenthalte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und das war immer unterschiedlich. Also manchmal wollte ich unbedingt nach Hause, aber ich durfte nicht. Und manchmal wollte ich eigentlich gar nicht, aber das war auch nicht mehr sinnvoll, mich da zu behalten.
Und kann man sich das so, konntest du dir das so eingestehen? Ich will gar nicht weg.
Es passiert halt oft, wenn man zum Beispiel einen längeren Aufenthalt hat, dass man sich natürlich schon irgendwie einlebt. Und vor allem, wenn, ich sag mal, das ganze Umfeld auf einmal dort ist und man lernt da ganz viele tolle neue Leute kennen und das hilft auch und man fühlt sich da gut und dann geht man zurück dahin, wo es eigentlich schlecht war.
Ganz schlimm war, ne?
Und auf einmal ist es so, ja, okay, darum muss ich mich jetzt kümmern, dass es dann nicht mehr so schlecht ist. Und also ich muss dahin zurück. Und aber warum, wenn es ja eigentlich da geklappt hat dann?
Ja.
Und es ist ein krasser Schritt, wo, finde ich, ein Übergang geschaffen werden sollte.
Also ein ganz sensibler und wichtiger Schritt. Wie kommst du wieder in dein altes Umfeld, wenn du jetzt nicht woanders hin musst oder willst, aber jetzt mal angenommen, du gehst wieder heim. Also wie gestaltet man das?
Ja.
Und wie gestaltet man den Abschied denjenigen, die da noch sind? Wie ist das mit den alten Freundinnen und Freunden? Wie ist es mit der Schule?
Ja, und vor allem, wie sorgt man vor, dass man nicht an denselben Punkt kommt wie davor?
Und wie klappte das bei dir? Oder klappte nicht?
Also ich meine, es haben sich bei mir schon Dinge verändert. Und ich bin danach auch nach und nach in ein ganz anderes Umfeld gekommen. Aber ich fand zum Beispiel schwierig, dass eigentlich der Großteil meines Umfelds dann irgendwas mit der Klinik zu tun hatte. Also zum Beispiel von meinen Freunden. Und ich meine, das ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber eine lange Zeit habe ich mich sehr mit diesem Ort und den Leuten da identifiziert. Mir hat es geholfen, mich von diesem ganzen Kreis ein bisschen zu lösen. Weil teilweise, ich weiß nicht, geht es dann Leuten, mit denen man auf Station war, dann wieder schlechter.
Und oder die kommen zum Beispiel wieder zurück.
Ja,
oder?
Und dann belastet, also dann ist es für einen natürlich auch traurig, aber gleichzeitig ist es dann, okay, die Person ist jetzt wieder da und ich weiß, dass der und der auch da ist.
Ja.
Und ja, es ist einfach was, wo ich nicht mehr so drüber nachdenken wollte.
Und hattest du da Begleitung oder professionelle Begleitung? Hattest
du
gleich eine ambulante Therapie, die du fortsetzen? Also konntest du was fortsetzen, was anfangen oder?
Ich habe mir, also es wurde schon geschaut, dass ich, während ich noch stationär aufgenommen war, mir eine ambulante Therapeutin gesucht habe, dass ich dann auch gleich dahin konnte. Und es wurde auch geschaut zum Beispiel, dass ich eine ambulante Psychiaterin habe, dass ich natürlich nicht einfach ins Nichts entlassen werde. Gleichzeitig ist es aber ein Ort, wo zum Beispiel jeder weiß, was genau die Symptome von meiner Erkrankung sind und mich also versteht. Und wo zum Beispiel jeder weiß, was es heißt, wenn ich sage, ich bin gerade getriggert oder sowas.
Ja.
Und jeder, also natürlich gibt es da auch blöde Leute, aber jeder schon mal an sich viel sensibler darauf reagiert. Oder wo halt, wenn ich sage, ich brauche jetzt ein Krisengespräch, auch ich eins bekomme. Und beispielsweise, wenn ich dann sage, ich kann gerade für nichts garantieren, wird sofort auf mich aufgepasst. Und es ist ein ganz seltsames Gefühl, wenn das dann nicht mehr da ist. Und auf einmal denkt man sich, okay, ich habe jetzt diese ganze Verantwortung über mich selbst. Wo soll ich jetzt hin damit? So, ich brauche schon jemand, der ein bisschen auf mich aufpasst. Das ist mir viel zu viel. Und daran muss man sich wirklich gewöhnen.
Das glaube ich, also verstehe ich total. Und das nur als Nebeneinschub, das sagen mir gar nicht wenige Jugendliche, junge Erwachsene, auch zum Ende der Psychotherapie. Wenn wir so überlegen, hören wir auf, machen wir weiter, verlängern wir nochmal. Und gerade vor kurzem sagte mir jemand, ich habe dann das Gefühl, dass jemand auf mich achtet.
Ja.
Also das war nur so die Frage, kann ich alle 3-4 Wochen kommen? Und dann sagte ich so, macht das Sinn? Und dann sagt, ich habe das Gefühl, dass jemand auf mich achtet. Und dann, das fand ich, also da muss ich nachdenken, hat mich auch gerührt. Und dann haben wir so drüber gesprochen, meinst du denn, es achtet sonst niemand auf dich? Und ist auch egal, wie das jetzt weiterging und ausging. Aber also auch da gibt es öfter dieses blöde Gefühl von, mehr, glaube ich, in so eine Eigenverantwortung zu gehen. Und das aber auch natürlich zu Recht auch schwierig zu finden oder auch Angst vorzuhaben. Ja, und ich glaube, es ist, ich kenne das auch aus eigenen Therapien. Das sind so jetzt nur als Beispiel. Ich hatte so ganz verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten und alle, würde ich jetzt mal so behaupten, haben mir ja irgendwie geholfen.
Ja.
Und trotzdem kann ich mich an die eine oder den anderen erinnern, bei der habe ich so ein besonderes Gefühl gehabt. Und das war halt einfach verbunden mit dieser Person, mit dieser Art, vielleicht auch mit diesem Alter. Ja. Und vermutlich bin ich dann, wenn ich da zum Beispiel gehe, dann vermisse ich dieses Gefühl, also diese ganze Kombi, ja, die damit verbunden ist. Und nicht jetzt diese eine Person,
ja,
und das, was sie mir sagt, sondern das Gefühl, was entstanden ist. Und ich finde auch, das ist legitim. Ne? Das darf man irgendwie betrauern und man darf es doof, ja, finden, dass man es nicht mehr bekommt. Oder man sucht, ob man es woanders, ja, kriegt. Oder ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Und zwar kann ich mir das immer als schwierig vorstellen, jetzt im Gegensatz zu einer ambulanten Therapie. Da geht man dann einmal die Woche hin, kriegt kein Mensch mit, wenn man es nicht will. Mhm. Ja? Bis auf die Fälle, die vielleicht, es gibt ja auch mal Kinder oder Jugendliche, die gehen morgens zur Therapie, aber ist ja eher nicht so üblich.
Mhm.
Wie ist das? Du warst jetzt Wochen, Monate nicht da und dann bist du wieder in deine alte Schule zurück?
Ja.
Und selbst wenn du jetzt nicht in dieselbe Klasse bist oder wenn du in dieselbe bist, wie war das denn? Weil das erlebe ich schon so, dass viele davor wahnsinnig Angst haben.
Ja.
Also wie war das? Was hat dir geholfen oder was hätte dir geholfen? Ich habe manchmal so Fantasien wie so, dass ich anbiete, wollen wir deiner Klasse erzählen, wo du warst oder wo du hingehst oder wollen wir mit deiner Lehrerin drüber reden und so. Sowas geht mir oft da durch den Kopf. Ja, wie war das bei dir?
Bei mir war es tatsächlich, ich hatte auch wirklich, wirklich Angst und es hat niemanden interessiert.
Und niemanden. Aber würdest du jetzt sagen, die waren so desinteressiert? Also so. Du bist egal oder einfach so, hey, so ist unser Leben, da ist halt jemand mal weg.
Also ich meine, Freunde in meiner Klasse zum Beispiel wussten das natürlich, wo ich war. Und,
ja,
und das hat auch bestimmt mal jemand gefragt, hey, wo ist sie eigentlich? Aber ich weiß nicht, also viele, keine Ahnung, hatten ein Auslandssemester, mhm, oder so, mhm, oder hatten irgendwie, weiß nicht, Sportverletzung, keine, mhm, Ahnung. Und die meisten hat es nicht wirklich interessiert oder, mhm, wenn, dann nicht genug, dass sie gefragt haben.
Mhm.
Und es war halt eigentlich so ein Ding von, ja, die war weg, jetzt ist sie wieder da. Und keine Ahnung, vielleicht nächste Woche dann wieder eine Woche weg und dann eigentlich,
ja,
also
okay,
es war relativ egal. Und
also du würdest sagen, es war nicht so schamhaft oder so ist super unangenehm?
Nee, gar nicht. Es war einfach.
Hat dich jemand angekündigt oder warst du dann urplötzlich quasi
montags
früh, sitzt du einfach wieder da?
Ich war einfach wieder da. Also ich denke, wenn ich jemandem was sagen müsste, der selbst in eine Psychiatrie geht oder das überlegt, ich würde sagen, ich habe viele negative Erfahrungen gemacht, ja.
Mhm.
Und es gibt wirklich viele Sachen, die anders gemacht werden sollten. Oder beispielsweise natürlich die Gefahr, dass, ich weiß nicht, ich dort auch kranke Menschen kennenlerne,
mhm,
und entweder ich dadurch irgendwelche Ideen bekomme oder dass ich natürlich auch dabei bin, wie es Leuten sehr schlecht geht.
Also, dass man und Sachen sieht und erlebt, die auch einen nochmal selbst wie so, ja, wie schädigen,
ja,
oder wehtun, verletzen.
Auf jeden Fall. Und
ja,
ich würde halt, mhm, also ich würde weitergeben wollen, es ist auf jeden Fall ein Ort für akute Gefährdung, mhm, wo man,
ja,
naja, wo man damit rechnen kann, solche, also auch negative Erfahrungen zu machen.
Mhm.
Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, man sollte trotzdem nicht zu viel Angst haben, um sich Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht.
Mhm.
Und wenn man in einem Zustand ist, wo man für sich oder für andere nicht mehr garantieren kann, dann ist das der Ort, wo man hingehen soll. Und das würde ich jedem empfehlen. Gleichzeitig würde ich aber auch jedem sagen, steht für euch ein. Und in solchen Situationen wie Visiten oder wenn ihr auf eine bestimmte Station dann wollt, wenn ihr denkt, eine bestimmte Vorgehensweise wäre gut für euch, irgendwas braucht ihr, irgendwas würde euch weiterhelfen oder irgendwelche Sachen, mit denen ihr Probleme habt, sprecht es auf jeden Fall an. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet nicht gehört, dann sprecht es bei mehr Leuten an und steht für euch ein. Die Leute sind da, um euch zu hören. Du, dein Umfeld, alle. Ihr habt Sicherheit verdient.
Mhm.
Und wenn ihr die gerade nicht alleine habt, dann holt euch Hilfe.
Das würde ich alles unterstreichen. Das waren tolle Worte. Ja, mit ganz viel Wahrheit. Ich denke auch, brauchen so einen Ort für uns. Und wie das ganz, ganz häufig ist, in ganz vielen Kontexten, hängt es immer an so vielen einzelnen Faktoren, ob man den Ort nachher als gut und hilfreich erlebt oder nicht.
Ja.
Und so ist das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie leider auch. Und ich glaube, alles darüber hinaus ist gar nicht so fair, das zu beurteilen.
Auf jeden Fall. Und es muss,
ja,
auch, also wenn man bei einer bestimmten Station zum Beispiel, mhm, sagt, dass da das hat überhaupt nicht geholfen und die Ärzte, da sind alle scheiße. Das kann sein.
Ja.
Ich würde auch gar nicht sagen, geht immer genau dahin, sondern einfach, ich weiß nicht, Gespräche, Krisengespräche irgendwo und man kann darüber reden, ob man aufgenommen wird oder irgendwie Krisenhotlines oder einfach, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht für eure Sicherheit garantieren, dann holt sie euch irgendwo. Ja, ja. Und ja.
Ja, ja. Lorena, ein wahnsinnig großes, herzliches Dankeschön für all deine Erfahrungen, die du geteilt hast. Die mich, das hat mich ganz viel berührt, ganz viel also, ja, inspiriert. Also hat mir neue Gedanken gegeben, ganz viel zum Nachdenken nehme ich mit. Und ich finde es ganz, ganz mutig und toll. Ich möchte es nochmal allen so sagen, über sowas zu reden, was man da erlebt hat, also was du erlebt hast in den verschiedenen Psychiatrien und Stationen. Das ist unheimlich belastend und dieses jetzt hier frisch drüber reden, kann dann so viel wieder hochholen und so viel mit einem machen, dass ich einfach hoffe, dass dir es damit jetzt aber gut geht und ich das ganz, ganz mutig von dir gefunden habe, dass du das gemacht hast. Und ich glaube, ganz vielen da draußen hilft, weil du ihnen da eine Perspektive gegeben hast, die ihnen, glaube ich, ganz viel Einordnung und Raum zeigt, wie das so sein kann in so einer Psychiatrie. Und das, glaube ich, davon gibt es nicht viel, von diesem Wissen. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Ich habe mir auf jeden Fall Gedanken gemacht, ob ich allen Leuten, die dort Erfahrungen gemacht haben und dem ganzen Ausmaß, was mir geholfen hat und was nicht, ob ich dem irgendwie gerecht werden kann. In einer Folge vor allem. Ich habe bestimmt nicht alles gesagt, was man hätte sagen können, aber ich finde es wichtig, dass wir nicht aufhören, drüber zu reden. Mhm. Und Leute, die richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben, sagt, wieso, sagt, was passiert ist. Mhm. Und Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben, sagt, dass ich sage, was ich sagen kann im Nachhinein, aber einfach redet darüber. Das ist genauso wie ein Krankenhausaufenthalt. Es ist nichts Peinliches, es ist nichts Schambehaftetes. Es ist, ich war krank und habe mir deshalb Hilfe geholt.
Ja.
Fertig.
Mhm.
Ja, das würde ich euch mitgeben, jetzt am Ende der Folge. Und ja, ich würde euch raten, passt auf euch auf, passt auf die Leute um euch herum auf. Und ich wäre auf jeden Fall bereit, nochmal weiter über dieses riesige Thema zu reden. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr noch möchte, dann würde ich auf jeden Fall einen zweiten Teil machen.
Total gerne, genau. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns. Wir freuen uns darüber. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.